Wer von euch war schon mal im Dialogmuseum? Ja, einzelne Hände gehen hoch. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war noch nie drin. Aber ich habe mir sagen lassen, es ist ganz gut. Also ein Museum geführt, geleitet von Blinden, um da sich so mal reinzuversetzen, wie das so ist, wenn man nichts sieht. Und ich habe mich so an Jungscha-Zeiten erinnert, oder Fiona macht das ganz gerne, dass sie sich ihre Mütze so über den Kopf zieht und sich dann von mir nach Hause führen lässt. So Spiele aus Jungscha-Zeiten, einer ist blind und muss vor dem anderen geführt werden. Beim Gottesdienst für Klein und Groß haben wir das auch schon mal gemacht über einen Parcours. Und im Spiel ist das sicher ziemlich lustig, bisschen aufregend. Aber im wahren Leben stelle ich mir das als große Belastung vor. Und bevor ich jetzt gleich den Text lese, habe ich einen kleinen Vorschlag für dich. Vielleicht, vorausgesetzt, du bist nicht zu müde. Mach doch mal die Augen zu, während ich den Text lese. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was da los sei. Sie verkündigten ihm, dass Jesus der Nazaräer vorbeigehe. Und er schrie und sagte: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Aber die Vorübergehenden machten ihm Vorhaltung, damit er schweige. Aber er schrie noch viel lauter: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht würde. Nachdem er näher gekommen war, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tue? Er aber sagte: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sagte zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort wurde er sehend und folgte ihm nach, während er Gott pries. Und das ganze Volk, das es sah, lobte Gott. Ein blinder Bettler. Genau, wer möchte, kann die Augen wieder aufmachen. Ein Bettler. Also wir hören noch nicht mal seinen Namen hier bei Lukas. In Markus wird er Bartimäus genannt und das heißt übersetzt nur Sohn des Timäus. Also jetzt kein besonders bedeutungsschwerer, einfallsreicher Name, so hießen ganz viele Leute. Und bei Matthäus lesen wir von zwei Blinden, vielleicht war einer von denen Bartimäus. Aber hier erscheint er erstmal als einer von diesen ganzen Hilfebedürftigen. Einer von den vielen, die Jesus gesund machen. Ja, es gab so Momente, wo Jesus ganz, ganz viele Menschen heilt. Da wird noch nicht mal groß die Geschichte erzählt, sondern ja, die Menschenmassen werden zu ihm gebracht und er heilt sie alle. Und hier ein Einzelner rausgegriffen. Und damals war Inklusion noch kein Thema. Also wer nicht arbeiten konnte, der hatte auf gut Deutsch gesagt Pech gehabt. Und es gab auch die Annahme, wenn jemand blind war oder eine andere Krankheit hatte, dass er oder sogar seine Eltern irgendetwas falsch gemacht hatten, irgendwie schuldig vor Gott geworden waren und das so eine Art Strafe war. Ist das jetzt bloß einer von vielen, die Jesus so halt beim Durchzug durch Jericho gesund macht? Ich habe schon gesagt, in anderen Geschichten werden die Leute zu Jesus gebracht. Also wir kennen diese Geschichte, wo ein Gelähmter durchs Dach runtergelassen wird. Ja, die Leute drängen sich zu ihm. Ja, Iris kommt zu ihnen, heile meine Tochter. Und hier auch in Jericho gab es sicher auch Leute, die auch genauso geheilt werden wollten, die sich um ihn drängen. Aber hier ist Jesus auf der Durchreise. Der will gar nicht nach Jericho, der will nach Jerusalem. Und die Menschenmasse, diese Meute, die folgt ihm wie so ja, ein Star, der verfolgt wird von Fans und Paparazzi. Und dieser Blinde hört, ich meine, von Sehen kann keine Rede sein, seine Chance. Er hört, Jesus kommt. Jesus ist dadurch, ja, er kriegt vielleicht mit, irgendwas ist los. Ne? Er sitzt unten auf dem Boden. Er kann ja nicht aufstehen und rumlaufen, weil dann würde er gegen die ganzen Leute stoßen. Und er muss da auch sitzen, weil er muss ja betteln. Und jetzt wittert er seine Chance, dass dieser Wunsch, dieser Traum von einem normalen Leben, sage ich mal, Realität werden kann. Der Wunsch nach Gesundheit, der Wunsch nach einer Arbeit, vielleicht einer Familie, einem gesellschaftlich ganz normalen, anerkannten Leben, könnte wahr werden. Und vielleicht ist das seine aller einzige Chance, diesen Wunderheiler, dieser Mann aus Nazareth, ihm zu begegnen, ihn irgendwie zu erwischen. Ja, er ist einer von diesen ganzen Menschen, die Jesus heilt. einer von vielen. Und doch ist das irgendwie anders. Denn er ist der Einzige, der so von den Leuten angemacht wird. Also, ne, der sagt, hey, hilf mir doch mal, ich will zu Jesus, Jesus, hier, hallo, hier bin ich. Und die Leute sagen, halt die Klappe. Hör auf zu schreien, lass Jesus bloß in Ruhe, schweig still. Vielleicht kannten die den Blinden gar nicht. Vielleicht hat er die einfach gestört, so ein Fall von Fremdschämen, da schreit einer auf der Straße. Vielleicht war es ihnen zu laut, vielleicht wollten sie Jesus zuhören, wissen wir nicht. Aber irgendwie scheint es sie gestört zu haben. Und Jesus ist sicher durch diese Stadt gelaufen und hat den Menschen, als er da rumgelaufen ist, viel erklärt. Es war sicher laut, aber auch von den anderen Menschen. Und jetzt schreit dieser Mensch da unten auf dem Boden, aber die Meute zieht weiter und eigentlich scheint die Sache verloren. Ja, und Bartimäus hat ja auch gar nicht viel Zeit. Ne? Die Leute laufen an ihm vorbei, mancher stößt vielleicht noch an ihn in dem Gedränge. Und jetzt, was könnte er machen? Eigentlich scheint die Sache verloren. Vielleicht haben die Leute ja recht. Vielleicht sollte er wirklich seinen Mund halten. Vielleicht ist der Jesu Kraft und Jesu Zeit gar nicht wert. Hat es gar nicht verdient. Aber ihr seht schon, der Kerl hört nicht auf. Also bei dieser Geschichte muss ich immer an dieses Bild von Kees de Kort denken. Eine Tomate anfängt zu schreien, so laut wie ein wütendes Kleinkind, um auf sich aufmerksam zu machen. Und zwar nicht, weil er wütend ist, sondern weil er Hilfe braucht, weil er verzweifelt ist und gleichzeitig so entschlossen, diese Chance auf ein neues, ein gutes, ein normales Leben zu erreichen. Nicht mehr auf Hilfe angewiesen zu sein, nicht mehr betteln zu müssen, das ist seine große Hoffnung. Und jetzt schreit er, also dieses er schrie noch viel lauter, das ist ein Gefühlsausbruch sondergleichen. Der ruft nicht nur, hallo Jesus, sondern der schreit. Ja, also er versucht verzweifelt, diese Menschenmasse zu übertönen und versucht verzweifelt, Jesu Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ich glaube, dass dieser Mensch in dem Moment mehr sah, obwohl er blind war, als die meisten Menschen um ihn herum. Vielleicht auch als wir. Und zumindest an mich hat der Text 3 Fragen gestellt. Und die erste Frage ist, wie entschlossen bist du? Der wollte Jesus unbedingt begegnen. Für uns scheint die Situation vielleicht weg. Also wir können Jesus nicht so leibhaftig begegnen, schon mal klar. Und vielleicht wirkt auf dich auch, also zumindest auf mich, wirkt das Schreien so ein bisschen unangenehm. Ich sagte vorhin schon, so Fall von Fremdschämen. Irgendwie, okay, will man nichts mit zu tun haben, vielleicht schnell weitergehen. Aber mich beeindruckt auf der anderen Seite diese Hartnäckigkeit. Der gibt sich nicht einfach damit zufrieden, ja, Jesus ist jetzt weitergegangen, Pech gehabt. Kommt der Nächste? Nee. Der drängt sich ihm auf, weil er begriffen hat, jetzt ist die Zeit. Wenn man mir eine Bitte ausschlägt oder vielleicht auch nur so, naja, muss ich drüber nachdenken, was eigentlich Nein heißt, dann ziehe ich mich zurück. Dann denke ich, naja, dann muss ich das wohl selber hinkriegen. Bin schon ein bisschen geknickt, enttäuscht. Wie ist das bei Jesus? Also bei Menschen passiert das ja manchmal, aber wie ist das bei Jesus, wenn er vielleicht nicht sofort reagiert? Kann ich dann so beten? Kann ich dann so bitten? So bin ich dann tatsächlich vielleicht so verzweifelt, dieses Erbarme dich meiner? Zeigt so klar, nur du kannst mir helfen. Nur du hast die Kraft, das wirklich zu tun. Und da sind vielleicht frühere Erfahrungen, vielleicht schon lange, dass ich darum bitte und es passiert nichts. Vielleicht mein Kontrollbedürfnis, was sagt, naja, das musst du doch selber hinkriegen. Also für die Kleinigkeit kannst du doch Jesus jetzt hier nicht bitten und der ist blind, ne? Also das ist keine Kleinigkeit. Aber bin ich mir bewusst, dass ich vielleicht genauso blind bin wie dieser Mensch? Nicht äußerlich, aber in vielen Dingen in meinem Leben, wo ich nicht weiter weiß, wo ich nicht die Kraft habe, wo ich Hilfe brauche. Ganz anders dieser Blinde. Der lässt sich nicht einschüchtern, der lässt sich noch nicht abbringen von irgendwelchen Stimmen, die um ihn herum sagen, komm, lass Jesus in Ruhe, du bist es vielleicht nicht wert, was dahinter steckt, wir wollen dich hier nicht, du störst. Das ist ihm egal. Er nimmt diesen Spott, diese Drohungen und eine heisere Stimme in Kauf, um Jesus zu begegnen. Weil er daran glaubt, dass Jesus ihm wirklich helfen kann. Und er schreit ohne Scham, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dieses schamlose, fast da kindliche, trotzige Schreien ist in guter biblischer Tradition. Also wir haben ein Drittel der Psalmen, diesen Klagepsalm. Am Kreuz zitiert Jesus einen von ihnen, Psalm 22, und klagt damit Gott selbst sein Leid. Klagen ist in der Bibel eine Sache, die Menschen machen. Und ich frage mich, mache ich das noch? Klage ich so? Schreie ich so nach Jesus? Bin ich so entschlossen, gegen jeden Widerstand, jede Ablehnung, vielleicht auch jeden inneren Zweifel nach Jesus zu rufen? Bin ich mir so sehr bewusst wie Bartimäus, dass ich ihn brauche? Ja, eben nicht, weil ich äußerlich blind bin, sondern vielleicht innerlich blind. Innerlich blind für Schuld, weil ich jeden Tag seine Gnade brauche, weil ich jeden Tag seine Liebe für andere Menschen brauche, weil ich Liebe brauche für Verletzungen in mir, weil ich den richtigen Weg für die nächste Zeit sehen möchte. Vielleicht auch wir als Gemeinde, wo haben wir unseren blinden Fleck? Schrei ich so nach Jesus? Habe ich so eine Sehnsucht nach ihm? Die zweite Frage ist gar nicht die Frage von dem Blinden, sondern von Jesus. Jesus hört ihn. Was ich erstaunlich finde in dem ganzen Gedränge, und Jesus redet wahrscheinlich ja auch selber. Aber er lässt diesen Blinden zu sich holen und fragt ihn, was willst du, was ich für dich tue? Jesus, der Typ ist blind, was will der wohl? Also ist das nicht offensichtlich? Trotzdem fragt Jesus, was soll ich für dich tun? Und mir zeigt das, Jesus lässt die Verantwortung bei diesem Menschen. Er macht nicht einfach, was sehr offensichtlich ist, sondern er lässt die Verantwortung bei dem Blinden, weil damit ändert sich nicht nur sein Sehvermögen, sondern damit ändert sich sein ganzes Leben. Will der das wirklich? Ist der bereit, die Konsequenzen zu tragen, die Verantwortung zu tragen, was ein Leben als Sehender mit sich bringt? Ne? Eine Arbeit, sich gesellschaftlich einbringen, all das, das muss man sich überlegen. Will man das? Und der Blinde will. Das Wort, was hier steht, das heißt nicht nur, ich will sehen können, sondern ich will aufsehen, ich will nach oben sehen. Er möchte nicht nur das um ihn herum sehen, sondern er möchte zum Himmel sehen. Er möchte Gott sehen können. Er möchte erleben, dass sein Glaube, sein Vertrauen nicht enttäuscht wird. Was willst du, wenn du zu Jesus kommst? Was erwarte ich von ihm, wenn ich zu Jesus gehe? Bitte ich ernsthaft darum, dass Jesus meine Situation verändert? Und bin ich mir bewusst, dass sich dann auch was bei mir verändern darf? Ja, also wenn Jesus einen Streit, den ich habe, löst, vielleicht auf wundersame Weise, und ich kann das selber gar nicht glauben, aber dann bin ich in der Verantwortung, nicht nachtragend zu sein. Bin ich in der Verantwortung, anders in die Situation reinzugehen? Wenn Jesus mir was zeigt, was nicht gut ist in meinem Leben, dann ist es trotzdem meine Verantwortung, mit Hilfe vom Heiligen Geist, ja, aber zu sagen, okay, ich mache das nicht mehr. Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber stell dir vor, du hast dir beide Beine gebrochen. Und du musst eine Zeit lang im Rollstuhl sitzen und irgendwann kommt der Gips ab. Der Arzt hat seinen Job getan. Jetzt ist es dein Job, wieder laufen zu lernen. Jetzt ist es dein Job, dich nicht mehr bedienen zu lassen. Ne, weil wenn man zwei Beine gebrochen hat, muss man ja ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen. Und es ist vielleicht auch dein Job, nicht mehr waghalsig Mountainbike zu fahren. Was möchtest du von Jesus? Und die dritte Frage, wie reagierst du? Der Glaube von dem Blinden hilft. Das, was er sich wünscht, das passiert wirklich. Jesus heilt ihn. Jesus tut dieses Wunder. Und er stellt sich an der Stelle auf die Seite von einer Minderheit. Ja, einem, der abgewiesen wurde gerade noch. Einem Schwachen. Und die feste Überzeugung von diesem Blinden, dass Jesus der Sohn Davids war, wird bestätigt. Und Sohn Davids ist hier nicht bloß ein Hinweis auf Jesu Abstammung von David, auf sein königliches Blut, sondern da steckt noch viel mehr eine Vorstellung davon dahinter, dass Jesus ein König ist, ein König, der retten kann, ein Retter für ganz Israel, der siegreich einzieht. Kleiner Hinweis, diese Geschichte steht kurz bevor Jesus nach Jerusalem einzieht, am Palmsonntag. Und das Christsein oder der Glaube beginnt mit diesem Vertrauen, dem Vertrauen, dass Jesus wirklich die Kraft hat, gesund zu machen. Manchmal tut Gott auch Wunder, ohne dass wir darum bitten. Das tut er ziemlich oft und wir sehen es ganz oft nicht. Aber hier tut er das aufgrund dieses Glaubens. Ja, der Blinde geht 100% ein. Ja, Jesus hätte ja auch was ganz anderes machen können. Aber er vertraut darauf, dass Jesus gut ist. Jesus hätte sich auch wegdrehen können. Er hätte genauso reagieren können wie die Menschen. Aber er tut es nicht, weil er für uns ist, weil er sich uns zuwendet und weil er immer noch Wunder tut. Und die letzten Verse zeigen, dass dieser Mensch sehr dankbar war. Ich glaube, jeder hätte verstanden, wenn er sich jetzt sein neues Leben aufbaut, zu seiner Familie gegangen wäre, sich eine Arbeit gesucht hätte. Aber er geht hinter Jesus her. Er folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Er pries Gott und die Menschen um ihn herum auch, weil sie dieses Wunder erlebt haben. Und er nimmt diese Heilung nicht für selbstverständlich. Ja, das ist ein Riesending bei ihm. Aber was passiert mit mir, wenn Gott ein Gebetsanliegen erhört? Wenn Gott in meinem Leben ein Wunder tut? Ich möchte mir diese Dankbarkeit zum Vorbild nehmen von diesem Menschen. Ja, wir sind dann, also ich zumindest merke, ich bin dann ganz schnell dabei, ja Jesus, danke schön, aber das müssen wir doch noch machen. Nein, der geht hinter Jesus her. Er krempelt sein Leben um und zwar in eine Richtung, die eigentlich für ihn völlig selbstverständlich ist. Ja, Jesus hat mir was geschenkt und ich nutze diese Chance. Und vielleicht stößt diese Predigt einen Dank in dir an. Ja, etwas, wo Jesus dir schon mal was gezeigt hat, etwas gemacht hat in deinem Leben, dann teil das nachher mit den anderen. Ja, Dank für Gesundheit, die du hast. Danke für eine Gemeinschaft, in der du nicht ausgebuht wirst. Und vielleicht schenkt Jesus dir auch durch die Predigt einen Blick für die, die bedürftig sind. Und vielleicht noch nicht mal so offensichtlich wie dieser blinde Mensch hier. Ich wünsche mir diesen Blick. Ich wünsche mir diesen Blick nicht nur für die Menschen um mich herum, sondern diesen Blick auf Jesus. So klar, wie dieser Blinde ihn hatte. Ja, der hat volles Vertrauen gehabt. Jesus ist jetzt hier, ich greife die Chance, ich packe sie beim Schopf und schreie. Und habe ja, so viel Sehnsucht danach, dass Jesus bei mir ist, dass er in meinem Leben ein Wunder tut. Und ich wünsche mir das und ich wünsche uns das, dass wir Jesus so klar sehen als Retter, als den, der Wunder tun kann, als Freund, als den, der gut zu uns ist. Und ich wünsche mir auch Jesus' Blick für mich. Ja, der sagt nicht einfach, okay, du bist geheilt und geht weiter, sondern er fragt ihn, was möchtest du von mir? Was soll ich für dich tun? Weil er ihn als Menschen wahrnimmt, weil er ihm diese Würde lässt. Was möchtest du, dass Jesus für dich tut? Und wie reagierst du dann? Amen.